Ja, ich bin meinem Gott auch von ganzem Herzen dankbar, dass ich hier heute hier sein darf. Und ich muss sagen, ich war schon reichlich gesegnet durch die Lieder und den Spielchor. Und es passt so wunderbar zusammen, auch dieses Lied, Tu, was du kannst. Wir haben das am Freitag in der Jugendstunde, dieses Thema betrachtet, Tu, was du kannst. Und so war es für mich heute auch eine besondere Ermutigung zu tun, was man kann, und der Herr gibt das Gedeihen dazu. Er soll es auch tun, denn wir sind alleine auf ihn angewiesen. Ich bin euch dankbar auch für die Gebetsunterstützung und dafür, ja, dass ihr auch mich im Gebet getragen habt, und so wollen wir vom Herrn erwarten, dass er uns segnet. Ich muss sagen, die meisten kennen mich wahrscheinlich nicht. Aber ich war schon mal unter euch, wahrscheinlich noch im alten Gemeindehaus. Da war ich 13 Jahre alt, als ich letztes Mal bei euch in der Versammlung war. Und das ist 16 Jahre her inzwischen. Inzwischen bin ich verheiratet und habe zwei Kinder. Und ich muss sagen, damals als 13-Jähriger, da habe ich wahrscheinlich an alles Mögliche gedacht, nur nicht daran, dass ich einmal zu euch sprechen werde. Aber ich freue mich, dass Gott diese Gelegenheiten schenkt und dass er alles in seiner Hand hat und alles führt, wie es ihm gefällt. Und es kommt ja im Endeffekt gar nicht darauf an, dass wir uns so ganz genau kennen. Und ich bin mir sicher, wir werden uns auch noch näher kennenlernen, aber darauf kommt es vielleicht gar nicht so an, es kommt doch darauf an, dass wir einen Herrn kennen. Und wenn wir einen Herrn kennen, dann können wir Gemeinschaft haben. Dann können wir miteinander gesegnet werden. Und ich denke, wir kennen doch die Freude. Die Freude, wenn jemand zu Gott findet. Wenn sich ein Mensch zu Gott bekehrt. Wenn aus dem Alten ein neues Leben entsteht. Wenn aus Gefangenen freie Menschen werden. Wenn das Verlorene gefunden wird. Jesus sagt es so deutlich in Lukas Kapitel 15, als er vom verlorenen Schaf spricht. Da erzählt er, wie der Hirte hingeht, um das verlorene Schaf zu suchen. Ja? Und wenn er es dann gefunden hat, dann heißt es da, und wenn er es gefunden hat, so legt er es auf seine Schultern wie? Mit Freuden. Er legt es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er dann zu seinen Angehörigen kommt und zu seinen Freunden, dann sagt er zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden. Und zum Schluss sagt Jesus, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Und ich muss sagen, es ist doch tatsächlich eine große Freude im Himmel und auf Erden unter Kinder Gottes, wenn ein Mensch zu Gott findet. Aber was kommt dann? Was kommt dann? Mit der Bekehrung beginnt ein neues Leben, ein Leben mit Gott. Doch jetzt, nach seiner Bekehrung, muss der Mensch unter Beweis stellen, dass er wirklich Gott dienen will. Er muss sich bewähren. Und ich möchte fragen, du bist vielleicht bekehrt, aber hast du dich auch als Christ bewährt? Die Bibel sagt uns, dass es von größter Wichtigkeit ist, dass sich ein Christ bewährt in seinem Glaubensleben. Sie sagt sogar, es ist entscheidend, entscheidend darüber, ob wir einmal selig werden oder nicht. Wir haben im Einleitungswort den Text auch aus Jakobus Kapitel 1 gelesen und ich möchte hier einen Vers wiederholen, der uns als Grundlage für die heutige Botschaft dienen soll. Und zwar Jakobus Kapitel 1, den 12. Vers. Hier heißt es so: Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Also erst nachdem der Mensch bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Und so habe ich mein Thema heute überschrieben mit den Worten Bewährung im Glaubensleben. Bewährung im Glaubensleben. Das Wort Bewährung oder bewährt bedeutet etwas unter Beweis stellen. Etwas unter Beweis stellen, erprobt werden, getestet, geprüft werden. Und wenn man sich bewährt hat, dann hat man sich als gut tauglich erwiesen. Als gut tauglich erwiesen. Wir sagen so oftmals, der oder jener ist ein bewährter Mitarbeiter in unserer Firma. Ja. Er hat sich bewährt als ein guter Mitarbeiter. Er ist erprobt. Er hat sich als gut tauglich erwiesen. Und so kann man auch sagen, der oder jener ist ein bewährter Christ. Ja? Und vielleicht bist du ein halbes Jahr bekehrt, vielleicht ein Jahr, vielleicht 5 Jahre, vielleicht 10 oder noch mehr. Aber die Frage stellt sich, hast du dich in dieser Zeit auch bewährt? Schaut mal, es spielt eigentlich gar keine große Rolle, wie lange wir bekehrt sind. Denn mit dem Tag der Bekehrung beginnt eigentlich unsere Bewährungszeit. Unsere Bewährungszeit. Und ich möchte zunächst auf diesem Gedanken auf einige Menschen eingehen, die uns in der Bibel dargestellt werden, die sich nicht bewährt haben. Und ich muss sagen, es besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass wir sich nicht bewähren. Es ist immer eine traurige Sache, wenn man sagen muss, der oder die hat sich nicht bewährt. Wir müssen uns ja, wenn wir so auf unser Leben, auf unser alltägliches Leben schauen, dann müssen wir feststellen, dass wir in sehr vielen Lebenslagen sich bewähren müssen. Ja? Wir müssen uns bewähren in der Schule, als guter Schüler, in der Ausbildung, wenn wir die Ausbildung machen, auf der Arbeit, wenn wir sich befinden und vielleicht noch in vielen anderen Situationen, da kommt es darauf an, ob wir sich bewähren als gut oder nicht. Und entweder man sagt dann von uns, der oder die hat sich bewährt, der ist als gut tauglich erwiesen oder eben der hat sich nicht bewährt. Den kannst du nicht gebrauchen. Und schaut mal, wenn wir uns schon in unserem irdischen Leben bewähren müssen, wie viel mehr ist es im geistlichen Leben der Fall? Und Gott wird dann zu uns sprechen und das Urteil sagen, du bist bewährt oder eben nein, du hast dich nicht bewährt. Wie traurig wird es sein, wenn wir dieses Urteil hören müssen, du hast dich nicht bewährt. Wie wird da doch jeder von uns den Kopf senken vor dem Heiland? Aber schaut mal, solche Menschen gab es und die Bibel schildert uns die und zeigt uns die. Zum Beispiel der erste, den ich erwähnen möchte, ist Judas Ischariot, ja? Dieser Mensch hat sich nicht bewährt, obwohl wir doch wissen, Judas, er stand auch einmal in Jesu Nachfolge. Er ist Jesus nachgefolgt. Auch ihm gab Gott Zeit, um sich als Jesu Jünger zu bewähren oder zu beweisen. Überall ging er mit Jesus mit. Er hat viele Zeichen und Wunder erlebt, die Jesus getan hat. Er hat viele lebendige Predigten von Jesus gehört, wo Jesus gewaltig gepredigt hat. Und Judas wurde dann sogar ein Amt anvertraut. Ja, er sollte über das Geld, über die Kasse verwalten. Und wir sehen dann, wie Judas so kläglich gescheitert ist. Er hat sich nicht bewährt und nahm ein Ende mit Schrecken. Er hat sich nicht bewährt. Es gab eine Sache, die ihm dann zum Verhängnis wurde. Und das war das Geld oder besser gesagt der Geiz in ihm. Und schaut mal, ich habe mal ein Beispiel gelesen von Napoleon, als er sich mit seiner riesigen großen Armee auf dem Rückzug aus Moskau befand. Ja? Also sie sind ja nach Moskau gekommen und haben da nichts gefunden. Moskau war verbrannt. Und dann sind sie zurückgegangen und es war Winter. Und es war ein Albtraum, dieser Marsch durch das riesige Russland zurück nach Frankreich. Und sie litten unter Hunger, die Soldaten, und vor allem die Kälte, die hat ihnen dermaßen zu schaffen gemacht. So dass sie wirklich schon fast keine Hoffnung hatten, zurück nach Frankreich zu kommen. Schließlich wurde die Lage so verzweifelt, dass Napoleon befahl, den Schatz, den sie mitgenommen haben, einfach wegzuschmeißen. Das waren einige Kisten mit Gold, die sie aus Moskau mitgenommen hatten. Und er befahl, dieses Gold wegzuschmeißen, weil es die Soldaten, die das gezogen haben, daran gehindert hat, vorwärts zu gehen, weil das Gold so schwer war. Das war aber ein folgenschwerer Befehl. Als sie nur diese kostbare Last zur Plünderung freigegeben haben, da stürzten sich die abgemagerten Soldaten auf das Gold und sie luden sich ganze Baren auf, in der Hoffnung, jetzt reich zu werden. Ja? Nur die Folgen ließen nicht lange auf sich warten. Sie fielen hin in den Schnee und standen nicht mehr auf. Aber kaum waren sie hingefallen, da kamen andere Soldaten und nahmen sich das Gold und dann trugen sie es eine Weile und dann fielen sie auch hin und konnten nicht mehr weiter und standen nicht mehr auf. Nur einige Gescheide waren dabei, die das erkannt haben und das Gold dann freiwillig weggeschmissen haben und so diesem Verzicht ihr Leben zu verdanken hatten. Und wisst ihr, so ungefähr, stelle ich mir vor, war es bei Judas. Es war eine Sache, er hat sie mitgeschleppt, so lange, bis er hingefallen ist und nicht mehr aufstand. Und schaut mal, Geschwister, wir müssen doch darauf achten, ich glaube, viele Christen bewähren sich nicht, weil es solche Lasten haben, weil sie solche Lasten haben, die sie schleppen, die sie mit auf den Weg nehmen möchten, die sie aber daran hindern, vorwärts zu gehen. Und sie fallen dann hin und stehen nicht mehr auf. Es ist irgendetwas in dieser Welt, irgendetwas, was uns lieb ist. Aber als Christen wollen wir doch als Kinder Gottes wegschmeißen, das, was uns stört. Wenn wir merken, diese oder jene Sache, sie hindert mich am Gottdienen, sie stört mich, ich komme dadurch nicht vorwärts, dann schmeiß sie weg. Ansonsten kann es den geistlichen Tod bedeuten. Judas hat sich nicht bewährt. Und dann war noch ein Mann, der uns in der Bibel erwähnt ist, und zwar Demas. Wir kennen den Mann, ja, Bibelleser kennen diesen Mann. Er wird nicht oft erwähnt, Nur einige Male finden wir in der Schrift, dass er erwähnt wird, aber wir wissen, er trat auch in Jesu Nachfolge. Und wir wissen, sein Anfang, der war gut. Der war gut. Demas war ein echter Nachfolger Jesu. Er ist ein Kind Gottes geworden. Er hat einen Anfang mit Gott gemacht und am Anfang seines Lebens hat er sich sicherlich als Christ auch bewährt. Denn er wurde sogar zum Mitarbeiter vom Apostel Paulus. Ja. Er hat mit ihm mitgearbeitet und hat mit ihm missioniert und das Evangelium verbreitet. Doch dann lesen wir im Timotheusbrief, schreibt Paulus, denn Demas hat mich verlassen und hat diese Welt lieb gewonnen. Er hat sich nicht bewährt. Er hat mich verlassen und hat die Welt lieb gewonnen, nicht bewährt. Und dann lesen wir, wie Paulus auch an Timotheus von gewissen Hymenäus und Alexander schreibt. Und er schreibt, diese Männer, sie haben am Glauben Schiffbruch erlitten. Wer das nachschlagen will, kann es tun in 1. Timotheus 1, Vers 19 und 20. Da schreibt er, einige haben am Glauben Schiffbruch erlitten, unter denen auch Hymenäus und Alexander sind. Und wisst ihr, auch diese Menschen, sie haben mal einen Anfang gemacht mit Gott. Und das war gewiss eine Freude, als sie den Heiland gefunden haben. Aber sie haben sich nicht bewährt. Sie haben Schiffbruch erlitten in ihrem Glaubensleben. Also die Möglichkeit, dass man sich nicht bewährt, die ist durchaus da. Aber wir wollen darauf natürlich nicht stehen bleiben. Wir wollen uns noch einige Menschen vor Augen führen, die sich bewährt haben. Die sich bewährt haben im Glaubensleben. Welche Freude ist es doch zu hören, der oder diejenige, die ist bewährt. Der Mensch, der ist bewährt in seiner Sache, die er tut. Er ist erprobt in seinem Alltag, in der Schule, auf der Arbeit, in der Ausbildung, wo immer wir sind. Der ist bewährt. Und wie viel mehr ist es eine Freude im Geistlichen zu hören, dieser Mann, das ist ein bewährter Christ. Er folgt Jesus, er liebt ihn, er dient ihm. Und er hat sich über einen langen Zeitraum bewährt. Es ist ermutigend, sowas zu hören und zu wissen, da ist noch jemand, er dient wahrlich Gott. Er dient Gott von ganzem Herzen. Und mit welcher Freude schrieb Paulus an die Römer, lasst uns das vielleicht aufschlagen, Römer Kapitel 16, Vers 10, von einem gewissen Mann, der auch nicht oft erwähnt wird, aber hier erwähnt ihn Paulus und sagt, Römer 16, Vers 10, grüßet Apelles den Bewährten in Christus. Schaut mal, da war ein Mann, das Paulus gesagt hat, dieser Apelles, das war ein Bewährter in Christus. Grüßet ihn. Dieser Mann hat sich als ein wahrer Nachfolger Jesu bewährt. Und er galt in der Gemeinde in Rom und auch außerhalb dieser Gemeinde als ein Bewährter in Christus. Er diente so von ganzem Herzen Jesus. Er liebte ihn so sehr, dass das zu sehen war. Er arbeitete mit allem Fleiß, so dass er sich bewährte. Und als dann die Verfolgungen in Rom kamen, da wich er nicht zurück, da schämte er sich nicht, dass er ein Christ war. Und er bekam dann den Ruf, der Bewährte in Christus. Oh, dass auch wir nach diesem Ruf streben möchten, bewährt zu sein. Und dann lasst uns denken auch selbst an den Apostel Paulus. wie viele Anfechtungen, wie viele Schwierigkeiten, Versuchungen, Probleme hatte er auf seinem Lebensweg. Aber in all dem hat er sich bewährt als ein wahrer Christ, als ein Kind Gottes, so, dass er am Ende seines Lebens schreiben konnte: Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Glauben vollendet, bewährt in Christus. Und dann, wenn wir denken, selbst an unseren Heiland Jesus Christus. Wie hat sich Jesus als Sohn Gottes bewährt? In seinem Leben hier auf Erden. Er hat sich bewährt in all seinen Taten, in all seinen Worten, in all seinen Leiden, in all seinen Verachtungen. In all dem, was man ihm angetan hat und selbst in seinem Tod. Er hat sich bewährt als Gottes Sohn. Und Gott wusste, dass es so sein wird und prophezeite es sogar durch Jesaja, wenn wir das mal aufschlagen, einfach und lesen hier einen Vers, Jesaja Kapitel 28. Vers 16, Jesaja 28, Vers 16, da heißt es so: Darum spricht der Herr, Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen köstlichen Eckstein, der wohlgegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Einen bewährten Stein legte Gott in Zion, einen Eckstein. Und das war Jesus Christus. Er hat sich bewährt. Und so sehen wir, wenn wir in Jesu Nachfolge getreten sind, wenn wir sich bekehrt haben, wenn wir das neue Leben durch Gott empfangen haben, dann haben wir eigentlich eine lebenslange Aufgabe. Und das ist, sich in Christus zu bewähren. Sich in unserem Glaubensleben zu bewähren. Menschen, die sich bewährt haben, wir kommen von diesen Menschen auf uns. Und ich möchte fragen, was fördert denn eigentlich unsere Bewährung? Was fördert unsere Bewährung? Ein Mensch wird dann bewährt in einer Sache, wenn er auf die Probe gestellt wird, wenn er geprüft wird. Ja? Und so sagt Jakobus uns in Vers 12, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Ja, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Und ich habe mal ein paar andere Übersetzungen nachgeschlagen und gefunden, dass die Hans-Bruns-Übersetzung sagt: Wohl dem Mann, der in der Versuchung standhält. Und die Menge-Übersetzung sagt: Selig ist der Mann, der die Versuchung standhaft erträgt. Und schaut mal, so sehen wir schon hier, dass Jakobus uns eine Antwort darauf gibt, was unsere Bewährung im Glaubensleben fördert. Das sind nämlich die Anfechtungen und Versuchungen. Sie kommen, um uns gewissermaßen auf die Probe zu stellen. Sie können lang oder kurz werden. Manche Versuchungen dauern einen Tag oder einen Augenblick irgendwo, ja. Und wir wissen, manche Versuchungen gehen über einen Monat oder noch länger. Sie haben verschiedenes Ausmaß. Das Wichtigste ist, aus der Versuchung, aus der Entfechtung, als Sieger hervorzugehen. Aus diesem Kampf als Sieger hervorzugehen. Jakobus sagt uns: Selig ist der Mann, der in der Versuchung standhält. Und ich möchte sagen, jede Anfechtung oder Versuchung die wir als Sieger verlassen, trägt dazu bei, aus uns bewährte Christen zu machen. Jede Versuchung oder Anfechtung, die wir als Sieger verlassen, trägt dazu bei, aus uns bewährte Christen zu machen. Was fördert noch unsere Bewährung? Das sind sicherlich verschiedene Schwierigkeiten und Nöte, die uns im Leben begegnen. Auch das sind Dinge, die uns auf die Probe gewissermaßen stellen. Schwierigkeiten, Nöte, Probleme. Wir sind manchmal selber schuld, dass wir sie haben. Ja? Manchmal muss man sagen, das habe ich mir selber eingebrockt. Und jetzt muss ich die Suppe auch selber auslöffeln, weil ich irgendwo einen großen Fehler gemacht habe. Aber wisst ihr, oft lässt Gott auch Schwierigkeiten zu, um uns ganz bewusst auf die Probe zu stellen. So wie es bei Hiob der Fall war. Ja. Und wichtig ist es auch hier zu lernen, all die Schwierigkeiten und Nöte, die wir haben, die uns so begegnen, zu Gott zu bringen und auch dort zu lassen. Wisst ihr, wie oft geht es uns doch so, dass wir mit unseren Nöten zu Gott kommen. Wir wissen ja, wir müssen zu Gott damit. Wohin denn sonst? Wenn ich Sorgen habe, ich gehe zu Gott damit. Und dann knie ich mich hin und dann bete ich zu Gott, Herr, du siehst die und jene Sache. Und dann stehe ich auf und dann nehme ich diesen Sack oder diesen Bündel mit meinen Sorgen wieder mit und schleppe ihn wieder mit in meinen Alltag. Aber Gott will doch all meine und deine Sorgen tragen. Er will sie tragen und wir wollen lernen, im Gebet loszulassen und Gott zu überlassen. Und frei zu werden davon und sich ihm anzubefehlen. Und wenn Anfechtungen, Schwierigkeiten, Nöte kommen, dann wollen wir lernen zu sagen, und wollen wir wissen, sie kommen, damit ich mich bewähre. Sie kommen, damit ich mich als ein Christ, als ein Kind Gottes bewähre. Und da las ich einmal, wie Georg der V. von England, ein König von England, ja, einmal hinging, um seine Porzellanmanufaktur zu besuchen. Und dann kam er dort zum Porzellan, welches für den Palast bestimmt war. Und er sah, wie eine junge Frau dabei war, die Tassen schwarz anzumalen. Und dann hat er sich gewundert darüber, weil doch keine Bestellung da war, schwarze Tassen zu produzieren. Ja? Und dann hat man ihm erklärt, dass unter dem Schwarz, unter dieser schwarzen Schicht, sich das Gold befindet. Und als dann die Tassen eingebrannt waren, durch den Ofen gingen, da war die schwarze Schicht weggebrannt und das Gold tief eingebrannt. Würde die schwarze schützende Schicht nicht da sein, dann würde man das Gold kaputt machen. Es würde verderben. Wisst ihr, oft sehen wir auch nur das Schwarze, nur die schwarze Schicht und vergessen, dass nach dem Plan unseres himmlischen Töpfers das Gold darunter liegt. Und so wollen wir die Schwierigkeiten und Nöte des Lebens sehen. Darunter liegt das Gold. Sie sind dazu da, damit wir uns bewähren. Und noch etwas fördert unsere Bewährung, und das ist die tägliche Übung. Die tägliche Übung, bewähren im täglichen Leben, ob in der Freizeit oder in der Pflichterfüllung, ob zu Hause oder unterwegs, wo immer wir sind. Lasst uns daran denken, jeden Tag, ich möchte mich heute als ein Kind Gottes bewähren. Unsere Handlungen und Gespräche müssen erkennen lassen, das ist ein Christ. Das ist ein Kind Gottes, der dient Gott, er folgt Jesus. Und es nützt nichts, weder mir noch sonst irgendjemandem in dieser Welt, wenn ich am Sonntag Christ bin und von Montag bis Samstag ein Weltmensch. Das nützt keinem. Und deswegen wollen wir sich täglich darin üben, sich zu bewähren, eine tägliche Bewährung. Wir haben gesehen, erstens Menschen, die sich nicht bewährt haben, als zweitens Menschen, die sich bewährt haben und als drittens Dinge, die unsere Bewährung im Glaubensleben fördern. Und ich möchte nun zum vierten und eigentlich letzten Punkt kommen. Und das ist der Punkt, dass die Bewährung im Glaubensleben ein gewisser Prozess ist. Ich möchte das den Bewährungsprozess nennen. Das ist ein Bewährungsprozess. Wir kennen verschiedene Prozesse, ein Wachstumsprozess, ja. Allein bei Kindern sehen wir, dass sie einen Wachstumsprozess unterliegen. Oder bei Pflanzen und Tieren, ja, da gibt es einen Wachstumsprozess. Und wir kennen auch Prozesse aus der Produktion in einer Firma, ja, da gibt es Produktionsprozesse und daran wird ständig gearbeitet, dass diese Prozesse besser werden und so. Und so ist auch die Bewährung ein Prozess, der Bewährungsprozess. Dieser Bewährungsprozess hat eigentlich ein ganz klares Ziel. Und dieses Ziel ist die Lebenskrone. Wie Jakobus sagt, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Lebenskrone empfangen. Also die Seligkeit, der Himmel, das ewige Leben, das ist das Ziel des Bewährungsprozesses. Und dann noch etwas, der Bewährungsprozess unterliegt einem ausschlaggebenden Faktor oder mit anderem Wort einer ausschlaggebenden Tatsache. Und dieser Faktor oder diese Tatsache ist die Zeit. Der Bewährungsprozess unterliegt der Zeit. Wir können nur mit der Zeit bewährt werden, ja, ganz klar. Wenn ich zu dir komme und nach zwei Tagen sage, der oder jener, der ist bewährt in dieser Sache, der hat sich als gut tauglich da drin erwiesen, dann wirst du mich anlächeln und mir sagen, na, Moment mal, lass ihn mal eine Woche daran arbeiten, lass ihn mal einen Monat daran arbeiten, lass ihn mal ein halbes Jahr daran arbeiten oder noch länger und dann kannst du mir sagen, der ist bewährt. Also jeder versteht, um das Wort bewährt in den Mund zu nehmen, muss eine deutliche Zeitspanne vergehen. Wochen, Monate, vielleicht Jahre. Wir sehen das am Beispiel von Demas. Der hat sich am Anfang auch als gut tauglich erwiesen, aber am Ende nicht bewährt. Jedoch möchte ich hier einwenden, dass wir in unserem persönlichen Bewährungsprozess die Zeit nicht in Monaten oder Jahren messen, sondern in Tagen. Ich möchte mich heute bewähren. Ich möchte nicht nach ein paar Monaten sagen, ich bin ein bewährter Mann, sondern ich möchte mich heute tagtäglich bewähren. Aber dennoch wissen wir und verstehen wir, dass der Bewährungsprozess der Zeit unterliegt. Und noch etwas, ein drittes in diesem Prozess, was zu beachten ist. Ich möchte sagen, der Bewährungsprozess im Glaubensleben ist auf drei Säulen aufgebaut. Auf drei Säulen. Sind diese Säulen in unserem geistlichen Leben vorhanden? Sind sie stark und stabil ausgebaut bei uns? dann kann der Bewährungsprozess sich am besten entfalten und gedeihen. Und diese Säulen möchte ich noch kurz mit euch hier auseinandernehmen. Die erste Säule, auf die es im Bewährungsprozess ankommt, das ist die Liebe zu Gott. Die Liebe zu Jesus Christus. Und auch das betont Jakobus, wenn wir nochmal diesen Vers lesen, den 12. Vers im Jakobusbrief, ja, in Kapitel 1, dann heißt es hier, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Also hier betont Jakobus schon die Liebe zum Heiland, die Liebe zu Gott. Und das ist tatsächlich die erste Säule, auf die es im Bewährungsprozess ankommt. Ohne Liebe gibt es keine Bewährung. Das muss uns klar sein. Ohne Liebe zu Gott können wir uns als Kinder Gottes nicht bewähren. Und diese Liebe zu Gott, sie hat zwei Seiten. Zwei Seiten. Die erste Seite ist die, dass wir ohne Liebe Gott nicht gefallen können. Wenn wir in der Offenbarung lesen, in Kapitel 2, die Sendschreiben, dann lesen wir das Sendschreiben zu der Gemeinde Ephesus und wir lesen dort, diese Gemeinde hat alles gehabt, alles Mögliche. Alles, was man sich wünscht. Nur die erste Liebe haben sie verloren. Und da hat alles andere nicht gereicht. Nicht gereicht, um sich vor Gott zu bewähren. Das zeigt doch die Wichtigkeit der Liebe. So wird es doch bei uns auch sein. Wir können alles Gute vorweisen. Wenn die Liebe fehlt, werden wir keine bewährten Christen. Ohne Liebe ist das Gottdienen eigentlich wertlos. Ohne Liebe zu Gott ist das Gottdienen wertlos. Dann können wir es auch ganz bleiben lassen. Das ist die erste Seite der Liebe. Wir brauchen Liebe zu Gott, um sich zu bewähren. Die zweite Seite ist die, dass die Liebe eigentlich, die Liebe zu Gott, die Liebe zu Jesus, die treibende Kraft ist, die treibende Kraft, um sich zu bewähren, um als ein Kind Gottes in dieser Welt zu stehen. Ohne echte ganze Liebe zu Jesus wird ein Christ früher oder später auch die Kraft verlieren, für Jesus zu leben, in seinen Handlungen und Worten erkalten und irgendwo schief gehen und schief laufen. Die Liebe zu Jesus erhält uns in Jesus und gibt uns die Kraft, in Jesus zu bleiben und macht uns so zu bewährten Christen. Je mehr Liebe wir haben, desto bewährter werden wir. Und je stärker diese Säule der Liebe bei uns ausgebaut ist, desto besser wird der Bewährungsprozess vonstatten gehen. Die erste Säule, die Liebe zu Gott. Die zweite Säule, die ich hier erwähnen möchte, ist die Hingabe oder Weihe Gott gegenüber. Die Hingabe oder Weihe. Wisst ihr, und hier komme ich einfach nicht drum herum, diesen schönen Vers aus Römer Kapitel 12 zu erwähnen. Er ist euch gut bekannt, aber wir wollen ihn trotzdem lesen. Römer Kapitel 12, Vers 1. Hier heißt es so: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber hinzugeben als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Er sagt hier, ich ermahne euch, eure Leiber hinzugeben. Und das sei euer vernünftiger oder mit anderen Worten, euer wahrer Gottesdienst. Eine andere Übersetzung sagt so, eine neuere Übersetzung, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. Unser Leben aus Dankbarkeit zu Gott als ein Opfer Gott zur Verfügung zu stellen. Das ist der wahre Gottesdienst, sagt Paulus. Das ist Gottes Wille. Und wir bezeichnen diesen Vorgang, diese Weihe und Hingabe, als das zweite Gnadenwerk, ja, oder als die Erfahrung der Heiligung, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wenn wir uns Gott weihen und hingeben, dann erfüllt er uns mit seinem Heiligen Geist. Und das ist eine Voraussetzung dafür, dass wir uns bewähren. Das ist eine starke Säule da drin, in diesem Bewährungsprozess. Wollen wir bewährt werden, dann muss unser Leben Gott geweiht sein. Wie sieht nun diese Weihe aus? Was ist diese Weihe, diese Hingabe? Ich habe mal so ein Beispiel in der Jugendstunde gebracht, das ich gelesen habe. Und zwar heißt es dort so, manche beschreiben die Selbsthingabe oder Weihe fälschlicherweise so. Man nehme ein leeres Blatt Papier und schreibe darauf eine lange Liste von Dingen, von denen wir meinen, dass sie uns zur Hingabe fehlen. Herr, gib mir dies, gib mir das, gib mir jenes. Wenn wir meinen, dass uns Liebe fehlt, schreiben wir Liebe da drauf. Wenn wir meinen, dass uns Geduld fehlt, schreiben wir Geduld drauf. Und so weiter, wenn wir meinen, uns fehlt die Zeit oder sonst irgendwas, schreiben wir alles so auf dieses Blatt. Es sieht dann so ein bisschen aus wie ein Einkaufszettel und diesen Zettel reichen wir Gott hin, unterschreiben es und reichen es Gott hin. Das ist die Hingabe. Aber wisst ihr, darum geht es bei der Hingabe gar nicht. Darum geht es bei der Hingabe nicht. Dass wir das Blatt ausfüllen, darum geht es nicht. Und deshalb wollen wir noch einmal vom Neuen anfangen. Und jetzt nehmen wir ein leeres Blatt Papier und unterschreiben es unten. Und reichen das leere Blatt Papier Gott hin und sagen, hier Herr, hier ist mein Leben, es ist leer. Schreibe darauf, was du willst. Schreibe darauf deinen Willen. Und meine Unterschrift, die steht unten für immer. Ich will dir dienen. Ich bin dein. Ich bin dir hingegeben. Darum geht es bei der Hingabe, dass wir unser Leben Gott zur Verfügung stellen, ihm übergeben und er soll uns leiten und er soll auf das Blatt unseres Lebens schreiben, was ihm gefällt. Die zweite Säule ist die Hingabe und Weihe. Ich möchte zur dritten und letzten Säule kommen und das ist die Säule der Beständigkeit. Die Säule der Beständigkeit. Wisst ihr, beständig bleiben in den ersten beiden Säulen, in der Liebe, in der Hingabe zu Gott, beständig bleiben. Ach, wie oft begegnen uns Menschen, die sind heute Feuer und Flamme für den Heiland. Da scheint es an Liebe nicht zu fehlen und an Hingabe schon gar nicht. Da ist alles vorhanden. Sie wollen Gott dienen. Aber nach einiger Zeit sehen wir, wie dieses Feuer nach und nach verlöscht und immer weniger wird und immer kleiner wird. Diese Menschen haben die dritte Säule nicht, die Beständigkeit. Sie dienen sozusagen als ob stoßweise Gott. Wenn sie jemand anstößt, dann gehen sie. Bleibt der Stoß aus, dann gehen sie nicht mehr so schnell. Sie sind so ein bisschen hin und her gerissen. Ich möchte auch diesen Menschen sagen, wenn das Feuer verlöscht und es ist nur noch ein glimmender Docht, dann dürfen wir auch wieder zum Heiland kommen. Er will uns heilen. Er will uns das Feuer wieder geben. Aber wisst ihr, Bewährung, bewährt werden im Glaubensleben, das geht nur über Beständigkeit. Menschen, die nicht beständig werden, die werden auch nie bewährt. Wir lesen von den ersten Christen in der Apostelgeschichte, was? Sie blieben aber beständig in der Lehre, im Brotbrechen, im Gebet, in der Gemeinschaft. Sie blieben beständig da drin und das hat sie ausgemacht. Das hat aus ihnen bewährte Christen gemacht. Als dann die Verfolgungsstürme kamen, als dann die wahren Nöte und Schwierigkeiten kamen, da blieben sie doch beständig an dem Herrn, weil sie beständig waren, weil sie das geübt haben, weil sie diese Säule der Beständigkeit ausgebaut haben. Und so wollen auch wir daran arbeiten, die Säule der Beständigkeit aufbauen und ausbauen, beständig sein in der Liebe, in der Hingabe, im Wandel mit Gott, in der Treue ihm gegenüber. Sind diese drei Säulen in deinem Leben vorhanden? Ein jeder mag sich hierin prüfen. Wenn das der Fall ist, dann kann der Bewährungsprozess sich entfalten und gedeihen. Und wir können dahin kommen, dass man sagt, grüße den Bewährten in Christus. Das wünsche ich mir und euch von ganzem Herzen. Amen.